Ja, nochmal herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, dass ihr gemeinsam Gottesdienst feiern wollt, unserem großen Gott begegnen wollt. Und wir sind ja inzwischen der Predigtserie Kommunikation am vierten Thema angekommen. Viertes Thema, lerne streiten. Und dieses Bild von letzten Sonntag von der PowerPoint, von der Predigt ist mir irgendwie hängen geblieben, dieses sogenannte Nashorn, das uns ja den wirklichen Blick verstellt als diejenigen, die ein Nashorn tragen. Ich glaube, jeder von uns trägt ein sogenanntes Nashorn und verstellt sich damit den Blick auf die Wahrheit, auf das tatsächliche Leben und vor allem das Leben vom anderen. Ja, und dann möchte ich jetzt heute Morgen gleich darauf hinweisen, wir haben ja heute mehrere Angebote. Das nach dem Gottesdienst, das erste wäre ein Stehimbiss, der draußen im Foyer ausgegeben wird. Also herzliche Einladung für jeden, da zu bleiben, gemeinsam ein Mittagessen zu haben. Anschließend wird es heute Nachmittag einen Vortrag geben von Dr. Bernhard Ott, der uns heute Morgen auch die Predigt hier hält. Ja, zum Thema, das uns einfach auch den Blick etwas klarer machen soll in Bezug auf die anderen Kirchen, anderen Konfessionen, wie wir mit denen umgehen, wie wir dort unser Spezielles einbringen können, ohne die anderen zu verletzen. Und dann gibt es, danach gibt es einen Kaffee, ausnahmsweise heute auch mal ein bisschen später, einen Kaffee mit Kuchen. Und dann geht es aber heute Abend gleich nochmal weiter. Da gibt es an drei Abenden, Sonntag, Montag und Dienstagabend ab 19.30 Uhr bis 21 Uhr ein Seminar, die sogenannte Jesus-Schule. Und da wird uns auch Dr. Bernhard Ott da führen in diesen Seminaren und uns einiges weitergeben, was auch ja hilft, unser Leben besser zu gestalten und auch unseren Charakter zu bilden. Ja, das war die Vorankündigung und ich freue mich jetzt, dass wir mit Liedern einsteigen können in diesen Gottesdienst und ihr dürft einfach jetzt in die Richtung schauen. Ja, wir wollen zu diesem großen König beten und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Ja, Vater, ich danke dir ganz besonders, dass wir dich anbeten dürfen, dass es dich gibt, dass du da bist, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns einfach tagtäglich ja die Hoffnung ins Herz schenkst, weiterzugehen, auf dich zuzugehen und ja die Ewigkeit vor uns zu sehen. Dankeschön, dass du das uns zur Verfügung stellst, dass du dich so zu uns, ja zu uns auf diese Welt gegeben hast. Ja, und ich bitte dich auch für uns jetzt hier als Gottesdienst, dass wir ja, auf dich hören können, dass dein Geist an uns wirken kann, dass wir dich wirken lassen und dass wir auf dich hören. Ja, danke, dass du auch bei allen bist, die krank sind, die verhindert sind. Du weißt um jeden Einzelnen. Ich bitte, dass sie ihre Hoffnung auf dich setzen und deine Nähe suchen. Danke, dass du auch die anderen Gemeinden in unserer Umgebung siehst, auch weltweit, dass du dort wirken kannst durch deinen Geist. Ich bitte dich auch für volle Kanne, für die Kinderarbeit hier im Haus, dass du dort reinwirkst, dass die Kinder dich erleben und dich spüren können. Danke dafür. Amen. Ja, ich habe den Namen Dr. Bernhard Ott schon erwähnt und ihr habt ihn vielleicht teilweise gelesen. Er wird uns heute hier als Fremder, würde ich sagen, als Fremder hier die Predigt halten und heute Nachmittag den Vortrag und dann die drei Abendseminare. Und ich will einfach kurz ein paar Dinge sagen. Zuerst, Bernhard, herzliches Willkommen von meiner Seite hier und ich glaube von uns allen, dass du hier den Arbeitsauftrag für die Gemeinde angenommen hast und uns hier deine Gedanken, die von Gott inspiriert sind, weitergeben willst. Weil der Bernhard sicherlich nicht allen bekannt ist, will ich ein paar allgemeine Daten sagen, die sicherlich nicht vollständig sind. Also Bernhard Ott ist Mitglied unserer Schwestergemeinde der Kirche Spalen in Basel und wohnt dort mit seiner Frau Margit in der Nähe von Basel in Liestal. Beruflich ist Bernhard Ott inzwischen, wie er selbst sagt, freiberuflicher Rentner. Also könnt ihr euch das selber zusammensuchen, was freiberuflicher Rentner ist, aber ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie das geht, wenn man da drauf zugeht. Aber um den Stand des freiberuflichen Rentner zu erreichen, ist schon meistens auch vorher was gelaufen. Und der Bernhard hat also nach einer Tätigkeit, im längeren Tätigkeit im Architekturbüro, hat er umgeschwenkt und hat Theologie und Missiologie studiert und hat es dann auch mit der Promotion abgeschlossen. Laut eigener Aussage sind seine Schwerpunktthemen und Herzensanliegen Mission und theologische Bildung. Da hört er schon ein bisschen theologische Bildung, da steckt, glaube ich, irgendein Lehrer dahinter. So leitete er viele Jahre das manchen bekannte theologische Seminar Bienenberg bei Basel. Einige von euch kennen ihn näher, weil sie dort studiert haben und da hoffentlich viel gelernt haben in der Zeit. Und schon seit einigen Jahren lehrt er jetzt an der Akademie für Weltmission in Korntal bei Stuttgart. Und das natürlich auch als freiberuflicher Rentner. Mit uns, der Lindenwiese, ist ja schon sehr lange verbunden. Ganz in den Anfängen, wo das Haus hier gebaut ist, hat er, glaube ich, planerisch und helfend hier mitgewirkt. Aber später natürlich durch das theologische Seminar Bienenberg mit den vielen Menschen, die dort durchgegangen sind, auch die von hier teilweise ja waren. Dann war er zeitlang Präsident von unserem Kirchenbund, dem ETG, Evangelischen Täufergemeindeverbund in Deutschland und der Schweiz. Und natürlich auch verschiedentlich als Prediger hier bei uns und sonst an anderen Stellen. So freut mich, dass der Bernhard heute hier bei uns ist, um zu dem Thema Lerne streiten, uns etwas weiterzugeben, biblisch auch weiterzugeben. Und ich bin gespannt, was er für Tipps uns aus der Bibel geben kann, damit unser Leben besser gelingt, dass das, was Gott für uns vorgesehen hat, dass unser Leben besser gelingt, dass wir das auch wirklich umsetzen können. Bernhard, ich freue mich und wünsche dir Gottes Segen.
Wir hatten gestern bei uns zu Hause ein Familienfest, Geburtstag. Das ist bei uns immer noch so Tradition. Alle vier Kinder, wenn die Geburtstag haben, kommen alle mit Families nach Hause. Da läuft dann immer richtig was. Und unsere Schwiegertochter, die mit meiner ETG-Geschichte und unserem freikirchlichen Gemeindeverband nicht so vertraut ist, als ich dann sagte, ich muss am Abend noch weg, fragt sie, ist das ein Heimspiel? Du hast mich als Fremder vorgestellt, ihr habe ich gesagt, es sei ein Heimspiel. So, jetzt müssen wir mal sehen, ob es irgendwo dazwischen liegt. Ja. Aber wenn ich zur Lindenwiese komme, dann hat es schon ein bisschen Heimspielcharakter. Ich weiß mit dem besten Willen nicht, immer noch nicht, wie der Daniel Blessing auf die Idee gekommen ist, mich als ein Streitspezialist einzuladen. Ich weiß nicht, was mein Ruf hier ist. Ich meine, wenn ich ein Buch dazu geschrieben hätte, dann könnte ich mir das vorstellen, etwa so eins vielleicht. Ich frage jetzt nicht, wer es gelesen hat. Man kann es nicht gelesen haben, ich habe es nie geschrieben. Ja. Aber die Vorbereitung dieser Predigt hat so eine Art Flashback bei mir verursacht, so eine Rückblitz zu der Phase, als ich tatsächlich an einem Büchlein geschrieben hat, das etwa so aussieht, und manche kennen das Cover ja vielleicht. Das Thema damals war aber die Kirche, die Gemeinde, und es war eine Anfrage vom Verleger, vom David Neufeld, vom Neufeld Verlag. Der fragte mich in einer Reihe, wo verschiedene Autoren zu verschiedenen Themen was geschrieben haben, zur Kirche was zu sagen. Und ich sagte sofort zu, ich bin ein Kirchenfan, ein Gemeindefan, das schreibe ich. Und es mussten alle genau dasselbe Format haben, 7 Gründe warum und dann 7 Themen, weil. Und als ich dann begonnen habe zu schreiben, dachte ich, oh je, worauf habe ich mich eingelassen? Und nur schon der Titel und von welcher Seite und dann in so diese alles schön, weil. Und ich denke, ich habe etwa 3 Anmarschwege gehabt und 3 Konzepte mit 3 Titeln und mich dann lange mit ihm darüber unterhalten, welchen wir nehmen, damit ich das irgendwie, ja. Und so ging es mir auch mit dieser Predigt. Eigentlich habe ich so 3 Zugänge entwickelt und habe dann gedacht, ich stelle euch das alles auch heute mal die Predigt so vor, wie wenn ich ein Buch schreiben würde. Ich werde es nicht schreiben zu dem Thema. Ja. Also ich muss vielleicht noch vorausschicken, eigentlich das Dritte ist das Eigentliche zum Thema. Ja. Aber ich kann die ersten beiden nicht einfach überspringen, weil das sind die Anmarschwege zum Dritten. Das, ja. Und jetzt müsst ihr dann entscheiden, wo ihr zuhören wollt. Weil das Erste ist der Zugangsweg für die Streitvermeider und Vermeiderinnen. Ja, das ist das hier. Und das Zweite ist dann der Zugang für die Streithähne. Das, ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber beim Predigen ist es ein bisschen so, manchmal hören die falschen Leute das Falsche. Das heißt, das, was für uns ist, hören wir nicht, aber wir hören das, was für die anderen ist. So, ihr müsst euch heute auch entscheiden, wo wollt ihr genau zuhören? Also ihr könnt bei 1 zuhören, das ist für die Streitvermeider, und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, bei 2 zuhören, das ist für die Streithähne, und bei 3 müssen dann alle zuhören. Das ist dann, wie man es macht. Das, ja? Also einfach so geht das heute etwa. Das Dritte ist das Ausführlichste und darum geht es eigentlich. Aber nur ganz kurz so die Buchentstehungsphase. Und ich dachte, ich zeige euch das, wie das etwa gekommen wäre, wenn ich je dieses Buch geschrieben hätte. So, das wäre also jetzt das Erste. Und der Titel des Ersten heißt 7 Gründe, warum ich Streit vermeide. Ich weiß nicht, wer sich da angesprochen fühlt. Ja. Ich muss gleich ehrlich auch eingestehen, bei diesem Ersten ist etwas Autobiografisches drin. Das heißt, ich tendiere eher dazu, Streit zu vermeiden. Oder umgekehrt gesagt, ich musste es lernen zu streiten. Denn ich gehe dem Streit eher aus dem Weg. Und wenn ich darüber nachdenke, warum, dann sind mir folgende Stichworte in den Sinn gekommen und die möchte ich mit euch jetzt nur ganz kurz erwähnen, nicht lange ausführen. Warum will ich nicht streiten? Weil Streiten böse ist. Liebe Menschen, streiten nicht. Irgendwie habe ich so ein Gen in mir. Ja? Ich weiß nicht, ob man mir das als Kind schon gesagt hat, sei lieb, streit nicht. Oder, ja? Und dann könnte ich spielend Bibelverse zitieren dazu. Das, ja. Paulus schreibt zum Beispiel in seinem Brief an die Galater, liebt einander, dient einander. Und wenn ihr streitet, dann passt auf, dass ihr euch nicht auffresst. Also streiten ist, sollte man nicht tun. Oder ich schaue in den 1. und 2. Timotheusbrief hinein und der Timotheus wird angehalten, halt dich fern von den Streitleuten. Und in die Gemeindeleitung, keine Streithähne. Und das scheint beim Timotheus in der Gemeinde, dass die Streiterei scheint das Destruktivste gewesen zu sein. Also ich habe gute biblische Argumente, nicht zu streiten. Manchmal sage ich mir auch, weil ich schlicht und einfach zu bequem bin. Ich mag den ganzen Stress nicht. Ich bin zu faul zum Streiten. Es ist einfach einfacher. Ich gehe lieber weg. Ich gehe meinen eigenen Weg. Das kennt ihr vielleicht auch ein bisschen. Manchmal sage ich mir auch, ich habe eigentlich Angst vor den Konfrontationen. Ich weiß nicht, wie es herauskommt. Ich weiß nicht, ob ich verlieren werde. Und ich mag nicht zu verlieren. Also ich fürchte eigentlich die Konfrontation und deshalb lasse ich es lieber. Ich weiß nicht, ob ihr euch wiedererkennt, die zuhören. Die anderen müssen nicht zuhören. Ja. Ob ihr euch da wiedererkennt. Ich denke, es sind nicht so gute Gründe, auch wenn es Bibelverse gibt dafür. Es gibt vielleicht aber manchmal auch gute Gründe, nicht auf jeden Streit einzusteigen. Manchmal lohnt es sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht, über Bagatellen zu streiten. Es lohnt sich nicht, über Kleinigkeiten einen Riesenlärm zu machen. Manchmal lohnt es sich schlicht einfach nicht. Und manchmal ist es ein gutes Argument zu sagen, darüber lohnt sich nicht zu streiten. Manchmal ist mir das Risiko zu groß, weil ich ahne, jetzt könnte viel kaputt gehen. Gerade auch, was ich nachher schreibe, Beziehungen. Ist die Brücke zwischen uns genügend stabil, um einen so großen Transport auf die Brücke zu bringen? Oder stürzt dann eine Brücke ein? Das Risiko will ich jetzt nicht nehmen. Den Streit, den können wir mindestens jetzt nicht anzetteln. Das Risiko wäre zu groß. Ich glaube, manchmal ist das gut. Man muss nicht jeden Streit ausgefochten haben. Ich weiß nicht, was du noch dazufügen würdest. Warum streitest du nicht? Irgendwann in meinem Leben der letzten 30 Jahren ist mir immer deutlicher geworden, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und ich gehe Konflikten und Streitigkeiten aus dem Weg. Und ich hab's gern, wenn mich alle lieben. Und wenn mich alle lieben, dann bin ich gerne lieb. Ja, aber das ist nicht immer gut. Und ich musste lernen zu konfrontieren. Ich kann nur für mich sprechen, aber an einem bestimmten Punkt in meinem Leben brauchte ich dazu auch externe Hilfe. Das heißt, ich habe jemanden gesucht, einen Berater, einen Coach, der mir geholfen hat, konfrontativer zu werden. Das ist gar nicht so einfach, das zu lernen, wenn man so erzogen ist oder so geworden ist, lieber sich rückwärts aus dem Staub zu machen, als auch mal zu sagen, liebe Leute, dafür müssen wir jetzt aber kämpfen. Ich musste es lernen. Und das erste war, eine Entscheidung zu treffen, und das wäre jetzt mein zweites Büchlein, jetzt dürfen die anderen hinhören, ja, nämlich 7 Gründe, warum ich streiten will. Wie gesagt, das ist ein bisschen weniger meine Sache. Aber man könnte ja zum Beispiel schreiben, ich will streiten, weil ich Freude am Streiten habe. Manche finden Streiten sportlich. Sich ein bisschen anlegen, ein bisschen, ja, das macht doch Spaß, das, ja. Ist vielleicht nicht das beste Argument. Vielleicht sagen wir auch, ich will streiten, weil ich Recht habe. Die Wahrheit muss gesagt sein und dafür muss gekämpft sein. Es gibt eine Wahrheit und ich habe sie und dafür kämpfen wir. Das, ja. Schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob du dich da wieder erkennst. Ich will gekämpft haben für die Wahrheit, es gibt die Wahrheit und vor allem ich habe sie. Und dafür werde ich kämpfen. Manchmal habe ich aber auch gemerkt, wenn ich streite, streite ich, weil ich verletzt bin, weil ich wütend bin, weil mir etwas tief in den Bauch gefahren ist und weil es mich einfach, ja, ich explodiere. Ich will das nicht auf mir sitzen lassen und dann reagiere ich emotional. Muss man manchmal auch Dampf ablassen, aber ist vermutlich auch nicht der beste Grund zu streiten. Ich will streiten, weil ich verletzt bin. Manche Überlegungen sind vielleicht aber auch gute. Weil wir gemeinsam die Wahrheit besser erkennen. Das will ich. Weil ich weiß, niemand hat die volle Erkenntnis der Wahrheit. Wie man so sagt, wir sehen die Dinge alle perspektivisch, aus einer bestimmten Perspektive. Und deshalb, wenn ich dir zuhöre und ich deine Perspektive höre und wenn wir streiten über unsere Perspektiven, gut streiten, dann lernen wir alle etwas dabei. Und wir werden mehr von der Wahrheit sehen, wenn wir lernen, gut zu streiten. Das musste ich lernen. Und das fällt mir heute noch schwer. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Vielleicht ist es auch, weil Streiten den Charakter formt. Das bin ich auch überzeugt. Zum Streiten braucht es Charakter, zum Gutstreiten, und Streiten formt Charakter. Darüber übrigens werde ich an den 3 Abenden etwas sagen. Ich glaube, in der Jesus-Schule mit Jesus anhand der Bergpredigt können wir Charakter entwickeln und wenn wir Charakter entwickeln, werden wir streitfähiger. Das wird am Abend vorkommen. Heute, morgen und übermorgen. Aber manchmal ist Streiten auch wichtig, weil die Person, weil du mir, weil die Beziehung mir so wichtig ist. Das kann ich nicht einfach vorbeigehen lassen. Das können wir nicht einfach verdrängen. Da kann ich mich nicht einfach aus dem Staub machen. Du bist mir so wichtig. Darum muss gestritten sein. Wegen unserer Beziehung. Das gibt's manchmal auch. Aber dann wird's anspruchsvoller. Hast du auch schon über deine Streit- oder Nicht-Streitmotive nachgedacht? Also, das ist der Anmarschweg. Jetzt kommt das Eigentliche. Wenn wir dann einmal uns entweder durch den Anmarschweg A hindurchgearbeitet haben oder durch den Anmarschweg B, können wir fragen, und wie machen wir es jetzt gut, wenn wir den wollen? Ja? Und das wäre also jetzt das dritte. 7 Schritte, wie Streiten gelingen kann. 7 Schritte, wie Streiten gelingen kann. Die Christen haben die Gewohnheit, dass wenn sie so etwas beantworten wollen, dann schauen sie meistens in der Bibel nach. Das ist eine gute Praxis. Wie hat die erste Kirche, die erste Gemeinde das gemacht? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist auch ein bisschen meine Prägung vermutlich. Diese Idealvorstellung, die ersten Christen waren immer ein Herz und eine Seele. So, wenn wir auf das Thema Streit losgehen und sehen wollen, wo etwas über Streiten steht, dann sind wir sicher bei den ersten Christen am falschen Ort, weil die haben ja nicht gestritten, die hatten sich alle immer lieb. Und dann blättert man in die Apostelgeschichte hinein und wenn man in die Apostelgeschichte hineinblättert, merkt man, das ist ein Streitbuch. Es wird selten so viel gestritten wie in der Apostelgeschichte. Permanent Konflikte. Das scheint Normalfall zu sein. Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Einsicht. Streiten ist Normalfall. Das ist nicht prinzipiell schief oder falsch gelaufen. Ich möchte in eine Geschichte hineinschauen mit euch jetzt. Die ist im Kapitel 15 der Apostelgeschichte. Da steht gleich am Anfang 3-mal im selben Vers, dass sie gestritten haben. Ich kenne keinen anderen Bibelvers, wo im selben Vers 3-mal das Wort vorkommt. Und wir lesen 2 kurze Passagen aus diesem Kapitel. Apostelgeschichte, Kapitel 15, die ersten 2 Verse. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Und schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Also Konflikt. Was ich das Verrückte finde in der Aufzeichnung, dass Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, das festgehalten hat und dass das in die Bibel, in den christlichen Kanon der wichtigen Schriften gekommen ist, da muss was Wichtiges dran sein. Und das ist nicht nach diesen 2 Versen geht das Thema weiter. Ein ganzes Kapitel wird der Streit beschrieben. Das muss irgendwie wichtig sein. Und wenn man dann einen großen Sprung macht und man geht in diesem Kapitel zu den Versen 22, 25, 28, ich zitiere nur ein paar einzelne Sätze. Nach langer, langer Debatte und Streitereien, darauf fassten die Apostel und die Ältesten in Einvernehmen mit der ganzen Jerusalemer Gemeinde den Beschluss. Und etwas später, wir haben daher über die Sache beraten und haben dann einmütig beschlossen. Und noch ein bisschen später, der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir haben nämlich beschlossen. Also das, was dazwischen geschieht, zwischen diesem Vers 1 und 2, und diesem Versen 20, 22 und folgende, das muss ja höchst interessant sein. Also da ist ein Megastreit. Das Thema muss uns heute gar nicht so groß beschäftigen. Hier ist es ein innerkirchlicher Streit. Die Streitigkeiten, mit denen wir meistens zu tun haben, sind vielleicht viel kleinere, persönlichere, private, familiäre, im Beruf oder was immer. Uns muss jetzt nicht die große Kirchenfrage hier beschäftigen. Es ging wirklich um eine Megafrage. Vermutlich die größte Frage, über die die frühe Kirche überhaupt gestritten hat. Sie hat nämlich darüber gestritten, nur damit wir es im Hintergrund haben, ob die Menschen, die Christen wurden, aber nicht Juden waren, Juden werden müssen, wenn sie Christen werden wollen. Ja? Die Frage war, müssen Heiden Juden werden, wenn sie Christen werden wollen? Und der Kampf war, und Paulus hat gekämpft, Heiden müssen keine Juden werden, wenn sie Christen werden wollen. Das war der ganze Streit. Also, auf den müssen wir jetzt nicht im Detail eingehen, sondern wie sie das Problem angegangen haben, so dass am Ende von größeren Debatten man sagen kann, und wir kamen miteinander zu einem Beschluss, und dann noch die schöne Formulierung, und irgendwie in diesem Miteinander von Beraten, Diskutieren, Debattieren, Beten und Heiliger Geist, kam das heraus, was wir miteinander beschlossen haben, und der Heilige Geist hat das alles geführt. Das möchte ich wissen, wie das geschehen ist. Ja? Und ich weiß nicht, ob wir es ganz durchschauen. Es ist auch etwas Wundersames, wenn das geschieht. Aber offensichtlich ist es dazu gekommen. Also, wenn ich dieses Büchlein schreiben würde, dann würde das etwa so aussehen. Und jetzt sind die praktischen Punkte. Wenn wir gut streiten wollen, müssen wir, wenn wir gut streiten wollen, müssen wir überhaupt erst streiten wollen. Eine Entscheidung treffen. Und dann kostet es etwas. Da müssen wir etwas investieren dafür. In der Geschichte ist das schon beeindruckend. Man muss sich das nur mal geografisch vorstellen. Ja, ein Problem muss gelöst werden und das ganze Thema spielt sich ab in dem, was man damals Kleinasien nannte und dann Griechenland, also heutige Griechenland, Türkei, halbe Mittelmeerraum so. Da geht man nicht einfach am Abend noch schnell beim Kollegen vorbei und bespricht den Fall mal. Und man bucht sich auch nicht einen Billigflug und fliegt mal kurz nach Jerusalem, um das Ding zu regeln. Sondern wenn man von irgendwo in Griechenland oder der Türkei sich entscheidet, jetzt werden wir nach Jerusalem gehen und dort eine größere Sitzung veranstalten, um das Problem zu lösen, das ist eine Mega-Investition. Ja, muss man sich das wie mal das Gewicht, das dem gegeben wurde. Ich glaube, wenn wir gut streiten wollen, müssen wir es wollen und wir müssen dafür Zeit und Energie investieren. Mit nichts gibt's nichts. Und es ist kräfteraubend auch. Und ich vermutlich denke, deshalb zucke ich manchmal auch zurück, dass ich sage, will ich die Energie aufwenden dafür? Ja, gutes Streiten wird Zeit brauchen, kann man nicht in 5 Minuten machen. Ich weiß nicht, ob du an gewisse Streitereien denkst, wo man sagen müsste, ja, da muss ich einmal Zeit investieren. Da muss man mal ein paar Abende zusammensitzen. Da muss ich vielleicht auch mal eine Fahrt machen und irgendwo hingehen. Und das führt dann schon zum zweiten. Präsenz. Dasein. Briefe hat man damals geschrieben. Vieles wurde auch mit Briefen abgehandelt. Natürlich konnte man nicht telefonieren und auch kein Skype war möglich. Aber einen Brief hätte man schreiben können, aber nein, man fährt hin. Es gibt Dinge, da muss man sich wahrnehmen, da muss man sich sehen, da muss man sich in die Augen schauen, da muss man vielleicht auch essen in jener Kulturform, da muss man Tischgemeinschaft haben miteinander. Das kann man nicht einfach am Telefon abhandeln. Und ihr kennt das ja vermutlich alle auch, Konflikte und Streitereien via E-Mail. Es kann fast nur schief kommen. Man schreibt irgendetwas schnell und hastig und der andere liest den Satz anders und das Problem wird noch größer und man versucht es zu korrigieren und es wird noch schlimmer. Manche Dinge kann man nicht auf Distanz regeln. Man muss sich sehen. Da war vor einiger Zeit im Schweizer Fernsehen in der Tagesschau so eine kleine Sequenz über internationale Videokonferenzen von Großunternehmen. Also dass man eben nicht mehr für jede Sitzung in die USA oder nach China fliegen muss, sondern dass die großen Firmen sich dadurch ja, groß aufgezogene Videokonferenzen zusammenkommen können und Dinge besprechen. Und da wurde eine Top-Managerin gefragt, also was das bringt. Und sie hat sofort ein paar Dinge aufgezählt, weniger Reisekosten, mehr Zeit, mehr mit der Familie sein, weniger im Ausland übernachten und ganz viele Vorteile. Man kann relativ schnell weltweit kommunizieren. Und dann hat der Journalist gefragt, und was geht nicht? Und das hat mich dann doch überrascht oder vielleicht doch nicht so überrascht. Das Erste, was sie sagte, wenn Konflikte sind, muss man hinfahren. Man kann nicht in einer Videokonferenz Konflikte lösen, hat sie gesagt. Das fand ich interessant. Es gibt Streitereien, da müssen wir uns sehen und in die Augen schauen und da sein und das aushalten, dass man nicht einfach am Telefon was sagen kann und dann wieder aufhängen, sondern dass man miteinander reden muss. Ich weiß nicht, ob ihr ihm zustimmen würdet. Das, ja, und hier erlebe ich so etwas. Unglaublich viel haben die Menschen aufgenommen, um da hinzugehen, um miteinander zu reden. Und dann hat es so einen Prozess, wenn man die Geschichte liest, das können wir aus zeitlichen Gründen jetzt nicht, ihr könnt die mal lesen, die ist sehr ausführlich beschrieben. Ja, das heißt, es beginnt mit mehr oder weniger unstrukturiertem Debattieren und dann heißt es irgendwann, und nachdem sie jetzt lange debattiert hatten, und dann mündet es so in eine geordnetere Bahn. Ich denke, beides ist nötig. Manchmal muss man einfach mal loslassen und die Dinge sagen, die man empfindet und debattieren und ja, das hat seinen Raum. Aber dann gibt es in dieser Geschichte so wie einen Übergang zu, könnte ich vielleicht sagen, eine Versachlichung des Gesprächs zum geordneten Diskutieren. Und das, was uns aufgezeichnet ist, vieles ist uns ja vermutlich im Text nicht überliefert, aber was aufgezeichnet ist, zwei Reden werden gehalten. Also es werden zwei Perspektiven dargestellt. Das sind offensichtlich die zwei Positionen, die da waren oder verschiedene Argumente, die auf dem Tisch waren. Und es kommt dazu, was ich hier aus vier beschrieben habe, unterschiedliche Perspektiven anhören. Und das Schwergewicht, das ich jetzt legen möchte, ist auf diesem Anhören. Man muss zuhören können in Konfliktsituationen. Und gerade wenn man eine Wut im Bauch hat oder wenn ich sehr emotional bin und von meiner Sache überzeugt oder wenn ich Angst habe, dass das in eine andere Richtung laufen würde, als ich vielleicht denke, dann kann ich oft gar nicht zuhören. Weil dann denke ich beim Zuhören schon dran, was mein nächstes Argument sein wird. Und ich präpariere da oben mein nächstes Argument, anstatt wirklich zuzuhören. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ja? Zuzuhören. Und zu sagen, jetzt will ich mich mal in deine Schuhe stellen und von deiner Seite her sehen und mich hineindenken in das, wie du die Dinge siehst. Ja? Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ich vermute es fast, die zwei Positionen, die da vertreten werden, sind die eine, ist der Mann mit dem Namen Jakobus, der eine eher traditionelle Position vertreten hat. Er war ein Jude, der die jüdische Tradition vertreten hat, der das Alte Testament gekannt hat, der auch alttestamentliche Texte ins Feld geführt hat. So, was ich hier unter 5 schreibe, das Grundsätzliche. Das, ja. Und das muss man in Streitigkeiten manchmal hören. So, ja, aber wir können doch nicht einfach und gibt es denn nicht und da kommen wir her und das ist doch, das sind doch die Prinzipien und wir können doch die Prinzipien nicht einfach. Und er argumentiert, ja, von der Seite her. Und der andere, das ist der Petrus. Der Petrus ist der Pionier. Der, ja, der hat Erfahrungen gemacht. Der ist über die Grenzen hinweggegangen. Der ist Menschen begegnet, die nicht Juden sind. Der hat miterlebt, dass solche Menschen Christen geworden sind. Und ihm hat man den Vorwurf gemacht, dass er zu weit gegangen ist. Und er erzählt, was er erlebt hat. Das, ja. So sozusagen, Jakobus, du kannst lange und gut erzählen, was die richtige Theologie ist. Ich kann dir einfach sagen, ich habe erlebt das. Ja. Vielleicht kennt ihr solche Diskussionen auch. Ja, aber richtig wäre es doch so und so. Ja, aber ich habe erlebt so und so. Und beide werden angehört. Und beide können ihre Perspektive erzählen. Das braucht schon eben Charakter, um sich darauf einzulassen, zuzuhören. Erzähl mir mal deine Sicht. Erzähl mir mal, wie du die Dinge siehst. Erzähl mir mal, was du erlebt hast. Erzähl mir mal deine Argumente, warum du die, ja, ich weiß nicht, es fällt mir schwer, weil in Streitigkeiten bin ich meistens dann auch emotional. Da kann man nicht mehr so ruhig einfach, oh, ich möchte mal zuhören, was du jetzt erzählst, ja. Können wir das lernen? Die können das offensichtlich hier so praktizieren. Und es scheint so, dass in diesem Prozess, wie es dann am Ende heißt, Gottes Geist etwas gewirkt hat. Das steht nicht jeden zweiten Vers, und Gott hat dann, und Gott hat, das steht eigentlich gar nichts, was Gott getan hat. Es steht nur, dass sie debattiert haben. Und sie kommen zu diesem sechsten, sie machen einen Vorschlag, der ist lösungsorientiert. Beide müssen über ihre Positionen etwas nachdenken und sie sehen vor sich eine größere Perspektive. In diesem Fall ist es, was Gott in dieser Welt möchte, was mit Gottes Sendung und Mission zu tun hat, was mit der Kirche und der Zukunft der Kirche zu tun hat. Sie haben ein Ziel und nicht nur die eigenen Interessen und die eigene Geschichte und die eigenen Befindlichkeiten. Und sie haben das Ziel gesehen. Wenn das gelingt, dass wir in Streitereien so wie ein gemeinsames Ziel sehen und sagen, da wollen wir beide eigentlich hin. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen. Und dann nach Lösungen, lösungsorientiert zu streiten und zu sagen, wie können wir eine Lösung finden, die uns miteinander weiterbringt. Und sie machen einen Vorschlag, eine Lösung, die brauchen wir jetzt im Detail nicht zu diskutieren, den theologischen Vorschlag, den sie machen, aber einen lösungsorientierten Vorschlag, der offensichtlich konsensfähig war. Weil es dann am Ende heißt, und das ist jetzt so wie in dem Ganzen so etwas wie das Wunder, die Kirche, Christus und der Heilige Geist, oder der Geist Gottes nenne ich das, nämlich, dass es am Ende einfach heißt, und der Geist Gottes und die ganze Gemeinde haben miteinander zu einer Lösung gekommen, die offensichtlich gut war und die die Sache vorangebracht hat, Gottes Sache vorangebracht hat. Ich glaube, das ist auch ein Wunder. Und ich glaube, dass diese ersten Christen etwas von Jesus verstanden hatten. Das steht hier nicht wörtlich, aber Jesus hat eine Verheißung gegeben. Wir lesen die im Matthäus-Evangelium in Kapitel 18. Da geht es auch um eine Streitsituation. Da, wo Jesus sagt, und wir zitieren das manchmal aus dem Zusammenhang gerissen, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Zitieren wir manchmal einfach so. Das ist nicht ein Trostvers, wenn sie im Hauskreis nur drei sind. Ich meine, das ist auch schön. Das darf man das auch zitieren. Ja. Aber der Zusammenhang ist, hier wird gestritten. Wer hat einen Fehler gemacht? War es wirklich ein Fehler? Was sollen wir machen? Wo sind die Sünder? Wie gehen wir mit ihnen? Das wird gestritten. Und dann heißt es, kommt zusammen, redet miteinander, betet in Einheit. Nicht betet erst, wenn ihr eins seid, sondern entscheidet euch miteinander zu beten. Und dann gebe ich euch eine Verheißung. Wenn zwei oder drei so zusammen sind, dann werde ich in eurer Mitte sein. Und dort werdet ihr auch von Gott her Autorität haben, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, in Apostelgeschichte 15 geschieht so. Da wird es praktiziert, was Jesus gesagt hat. Das Wunder, dass wenn wir zusammenkommen und gut streiten und auch darum beten, dass Gott uns hilft im Gutstreiten, das Wunder geschieht, dass wir einander finden, lösungsorientierte Vorschläge machen können und am Ende uns dankbar in die Augen schauen und sagen, wie es in einer Übersetzung heißt, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Finde ich eine schöne Formulierung. Ja? Mitten im Miteinander beraten hat Gott etwas geschenkt. Das ist ein Schritt vorwärts. Das ist eine Lösung. Das wünsche ich uns. In den großen Streitigkeiten, in den Gemeindedebatten, die wir manchmal haben, aber auch in den kleinen Familien- und zwischenmenschlichen Streitigkeiten, dieses Wunder, dass Jesus in der Mitte gegenwärtig ist, auch immer wieder zu erfahren. Wir werden, wie ich gesagt habe, heute Abend über Charakter noch ein bisschen weiterfahren. Das schließt nicht direkt an diesem Text an, aber ich denke, dass wir Menschen mit Charakter werden, das ist ganz wesentlich, damit Streiten gelingen kann. Und ich denke, dass Jesus in der Bergpredigt uns zeigt, wie wir Menschen mit Charakter werden können. Und darum wird es an den drei Abenden dann gehen.